Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du manchmal am Morgen die Losung liest und dann liest du so diesen Vers und dann ist nicht dein erster Gedanke, wow, was für ein spannender und herausfordernder Vers, sondern vielleicht ein bisschen, ja, schön, aber ja, das ist jetzt auch nicht so aufregend und das ist mir auch schon lange klar oder ihr Gedanken in diese Richtung. Und es ging mir ein bisschen so, als ich meine Predigt vorbereitet habe zum heutigen Predigtvers. Es ist eine Aussage von Jesus im Johannes Evangelium 6. Und wie das so ist mit dem Wort Gottes, wenn man sich dann da mal reingibt, wenn man da forscht, wenn man da tiefer gräbt, wenn man nachfragt, betet und so weiter, dann kommen aus diesem scheinbar banalen Sätzen dann plötzlich Schätze hervor und man erkennt Zusammenhänge und das ist dann spannend und spannender. Und am Schluss hatte ich Material für fast 2 Stunden Predigt, aber keine Angst, ich habe nicht alles mitgebracht. Ja, der Satz ist aus dem ersten Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 6 und es ist ein Satz, der Jesus Christus sagt zu seinen Freunden, seinen Jüngern oder zu vielen Menschen. Er sagt da, alles was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das macht Sinn. Oh, da sind wir jetzt aber viel zu weit vorne. Kannst du noch mal die erste Folie, Simon? Ich schalte weiter, ist gut. Okay, wunderbar. Also, macht Sinn, dass wir uns am Anfang einen kleinen Überblick verschaffen, in welcher Situation hinein sagt Jesus diesen Satz. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes Kapitel 6, das ist dieses Kapitel, wo Jesus eine Aussage von sich selber macht. Ich denke, die kennen wir alle. Es ist eine dieser berühmten Ich Bin-Aussage, wo Jesus etwas von sich selber preisgibt. Weiß jemand, welche von diesen Ich Bin-Aussagen da in diesem Johannes 6 steht? Ja, der Patrick hat's gewusst. Ich bin das Brot des Lebens. Und das Kapitel, das beginnt so, dass ganz viele Menschen da zu Jesus kommen. Vers 5 spricht von einer großen Volksmenge und Jesus predigt da zu diesen Menschen, er spricht zu ihnen, er heilt auch, er heilt Kranke und am Schluss vermehrt er noch Brote und Fische, so dass weit über 5000 Menschen satt werden. Und die Leute, ja, die sind natürlich begeistert. Die staunen echt auch über seine Lehre. Das ist ja ganz anders als diese Schriftgelehrten, wenn die da uns was erzählen. Das ist authentisch und das berührt uns oder bewegt uns oder macht uns betroffen und ja, der redet nicht nur, der tut auch was. Der Dämonen und Krankheiten werden da ausgetrieben. Obendrauf gibt's noch eine Mahlzeit, die Jesus aus dem Nichts hervorzaubert, also so eine Art Tischlein deck dich, oder? Kennt ihr das Märchen? Und da lesen wir dann im Vers 14, als die Menschen, als die Leute begriffen, was Jesus getan hatte, riefen sie: Das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Also die Leute, die sind da ganz aus dem Häuschen. Die finden das super und die wollen noch mehr davon. Die sind so begeistert, dass sie dieses Glück, sie wollen es wie ein bisschen festhalten. Ja, wir kennen das vielleicht auch aus unserem Leben, oder? Da gibt es so Momente, die würden wir am liebsten festhalten. So, wir feiern einen Erfolg, wir haben ein Ziel erreicht und das ist so ein tolles Gefühl, das würden wir am liebsten festhalten. Oder ein schönes Fest, eine Party mit lieben Freunden und das ist so toll, dieser Abend, den wir da mit den anderen verbringen. Am liebsten würden wir den Moment da festhalten. Oder vielleicht eine andere Situation. Wir sagen ja, die Hochzeit, das ist der glücklichste Tag des Lebens und für die meisten ist das ja auch so und dann schauen wir uns wieder diese Bilder an, schau da und so. Ja, wäre das Leben doch immer so schön, zum Festhalten schön. Und die, die da ja mit Jesus jetzt waren, die hatten so dieses Gefühl, ah, da, so soll es immer sein, oder? Der ist unser Wundertäter, das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Und sie sagten sich, komm, hey, dann machen wir uns zum König. Denn wenn der unser König ist, dann fehlt's uns an nichts mehr. Der sorgt für unser Wohl wie kein anderer, der kann aus dem Nichts Essen hervorzaubern, dann sind wir nicht mehr krank und wir haben immer einen, der toll predigt. Jesus, unser Zauberkönig, so ein Vorgeschmack für den Himmel. Den wollen wir, das halten wir fest. Ihr wisst wahrscheinlich, was Jesus macht. Als Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten, er merkte das zuerst einmal. Das Wort für festhalten, das kann man auch mit rauben übersetzen. Also sie wollten Jesus für sich rauben. Sie wollten ihn für ihre Interessen, für sich in Anspruch nehmen. Und daran hat Jesus kein Interesse. Er entzieht sich. Und das ist, wir dürfen ja unsere Wünsche, unsere Wunschlisten, unsere, ja, das wir gerne hätten, das dürfen wir ja Jesus schon bringen, das ist ja in Ordnung. Aber wenn wir zu Jesus kommen, nur eben, dass er diese Zwecke erfüllt, dann kommen wir zu einem gewissen Punkt und dann kommen wir nicht näher an Jesus heran. Also unsere menschlichen Erwartungen, unsere Wünsche, unsere Ansprüche, unsere Bedürfnisse, wenn die zu viel Raum einnehmen, wenn die wichtiger werden als Jesus selber, dann stehen sie zwischen uns und Jesus. Plötzlich hindert uns da Jesus als den zu erkennen, der er wirklich ist, oder diese Verbindung mit Jesus zu finden, die er für uns eigentlich parat hat. Und deshalb, Jesus ist keine Zauberfee, und dann heißt es, deshalb zog er sich zurück in die Berge ganz allein. Ja, und dann betet er da und am nächsten Tag geht's weiter. Das Volk ist schon früh auf den Beinen und sie suchen Jesus. Endlich finden sie ihn. Sie bestürmen ihn mit Fragen und dann, welches ist dein nächstes Wunder? Vers 30. Das tönt so ein bisschen, ja, erfülle unsere Wünsche. Beeindrucke uns. Mach uns glücklich. Ja, und sicher, das hat Jesus ja auch gemacht. Also er hat ja Menschen geheilt. Er hat sie ja, hat ihnen zu essen gegeben, er hat sie getröstet, er hat sie aufgebaut, das war ihm ja ein Anliegen, er hat ja die Not gesehen da, das hat ihn betroffen gemacht, auch die Unterdrückung. Aber noch viel betroffener machte ihn die geistliche Not, die da in diesem Land war. Er sah, wie orientierungslos die Menschen waren, wie sie ihre Verbindung zu Gott verloren hatten, wie sie eine Herde waren, ohne Hirt. Und das dauerte ihn, dass diese religiöse Elite das Volk ausnützte, statt sich darum zu kümmern, dass sie zu Gott fanden und den Weg fanden im Glauben, haben die sich nur bereichert und sich bemächtigt. Und so haben seine Wunder und das, was er für die Menschen tut, das ist dann nicht Selbstzweck, sondern Zeichen. Das sind Zeichen, dass das, was die Leute mit Jesus erleben, diese Wunder, die waren eben kein Selbstzweck, oder Jesus hat das nicht nur gemacht, um den Menschen zu helfen, sondern die waren auch Zeichen. Türöffner, Herzöffner zu Jesus hin. Jesus wollte nicht in erster Linie nur die irdischen Bedürfnisse der Menschen stillen, sondern diese Sehnsucht in ihnen, jede Sehnsucht, die wir haben, könnte man vielleicht sagen, jede auch Hunger, Durst, Sehnsucht nach Beziehungen, nach Sicherheit, all das ist letztlich, hat eine tiefere Sehnsucht. Und das ist unsere Sehnsucht nach Gott. Und da wollte Jesus hin mit diesen Menschen. Nicht nur sie satt machen und ihnen Sicherheit geben und sie gesund machen, sondern eben ihren Seelendurst, ihren Seelenhunger stillen. Die Sehnsucht nach einem zutiefst erfüllten Leben. Und in diesen Zusammenhang hinein sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt ja diese Ich-Bin-Aussagen, das ist ja ganz spannend, dass diese Ich-Bin-Aussagen, wenn man die im Griechischen schaut, also das Griechische, da redet man so, oder das Altgriechische, da redet man so, dass man sagt, bin heute in die Gemeinde gegangen, bin gestern in der Body gewesen. Also man sagt das Ich und das Du, das sagt man nicht, sondern das hört man ja, wenn man das Verb hört, das Tätigkeitswort, welche Person da redet. Und wenn man das Ich sagt, dann ist das ganz fest betont. Und in all diesen 7 Ich-Bin-Aussagen sagt, also da steht im Griechischen eben dieses Ego, dieses Ich. Also Ego, Amy, ich und kein anderer, nur ich bin dieses Brot des Lebens, nur ich bin das Brot des, das Licht der Welt, nur ich bin der gute Hirte. Und wenn die Juden das hörten, dann war ihnen klar, Jesus beansprucht mit seinen Ich-Bin-Aussagen göttliche Attribute, weil das war ihnen klar, Gott ist Licht, Gott ist der gute Hirte. Psalm 23, den haben alle gekannt, wie wir auch. Gott ist das Himmelsbrot, das Jesus für sich beansprucht. Ich und kein anderer gebe euch zutiefst erfülltes Leben. Die Wunder sollte den Menschen helfen, diese übernatürliche Realität in Jesus zu entdecken, wer da dahinter steckt. Und Jesus wollte ihnen einen neuen Lebensstil beibringen. Und das ist der Lebensstil des Glaubens, des Vertrauens auf den himmlischen Vater. So wie er das vorlebte, wie man mit Gott eben in einer persönlichen Beziehung leben kann. Und jetzt klebten aber diese Anwesenden, klebten da mehr in ihren eigenen Erwartungen drin und Ansprüchen und Bedürfnissen und im Diesseitigen und waren nicht bereit, sich auf etwas Neues einzulassen, das, was Jesus ihnen geben möchte. Und da lesen wir im Vers 36, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, also all diese Dinge, diese Zeichen, glaubt ihr mir nicht. Und ja, Jesus sagte in diesem Kapitel auch wirklich auch Sachen, also die kann man nicht verstehen, die konnten die damals irgendwie nicht einordnen. Ja, also ich bin dieses Brot vom Himmel, ihr müsst mich essen, da dachten die einen, ja, was redet er da? Esst mich, ich bin das Brot des Lebens. Und die Reaktion von diesen Menschen, ja, die eben jetzt irgendwie, ja, denen ihre Logik drehte da ein bisschen durch mit dem. Und jetzt war die Frage, ja, ist ihnen Jesus wichtiger? Haben sie irgendwo eine innere Verbindung zu ihm? Und gehen sie trotzdem mit ihm weiter? Oder lassen sie sich davon abbringen? Und viele Menschen, das waren auch fromme Menschen, die waren ja mit ihm unterwegs, zum Teil tagelang oder wochenlang, die haben Opfer gebracht, die waren in den Synagogen, die haben ein gläubiges Leben geführt und die sagen dann irgendwann, ja, der spinnt. Also sag mal, Jesus, dich essen, wir sind doch keine Kannibalen. Ja, und wir lesen in diesem Kapitel, wie seine Zuhörer murren, Vers 41, 43, wie sie streiten, Vers 52. Auch seine Jünger finden Aussagen von Jesus hart unerträglich, Vers 60, und ärgern sich, Vers 61. Viele wenden sich ab. Das steht im Vers 66. Nach dieser Rede wandten sich viele von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Sie waren gekommen, um wieder zu gehen. Weil Jesus nicht dem entsprach, was sie erwartet hatten. Ja, und hier stellt sich natürlich auch jetzt mir oder uns die Frage, mit welcher Haltung, mit welchen Erwartungen komme ich zu Jesus? Für was würde ich ihn am liebsten festhalten? Jetzt so, mach mal eine Wunschliste. Schreib all diese Dinge auf. Ah, Jesus, ich will gesund sein, ich will sicher sein, ich will, dass die Beziehungen in meiner Familie gut sind, ich will meinen Job behalten, ich will so. Für was wollen wir Jesus rauben? Und dann, oder ja, das ist jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt, aber unsere Bedürfnisse, welche Bedürfnisse bringen wir ihm? Und wo wünsche ich mir vielleicht einen Zauberkönig, wo er wirklich all das macht, was ich gerne habe, so meine Wunschliste? Und die große Frage ist ja dann, wie reagiere ich, wenn das überhaupt nicht erfüllt wird? Also wenn Jesus jetzt etwas anderes macht, wenn er meine Erwartungen nicht erfüllt, wenn mein Leben ganz anders rauskommt, wenn ich ihn nicht mehr verstehe. Und da ist ja das Buch Hiob, das ist ja das Extrembeispiel dafür, da wird das durchgekaut, total spannend. Und ich denke, das ist ja auch in unserem Leben so, wir kommen immer mal wieder an einen Punkt, wo wir uns entscheiden müssen. Wir sind auch in guter Gesellschaft mit den Jüngern. Ja, bleibe ich jetzt bei Jesus? Okay, gut, trotz allem, oder wende ich mich ab von ihm? Und Petrus sagte dann auch diesen berühmten Satz in Vers 68, ja Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also, wir stehen vor dieser Entscheidung, folge ich Jesus weiterhin, oder ist es mir jetzt zu blöd? Halte ich fest an meinen Erwartungen und meinen Vorstellungen, wie Jesus eben sein sollte, wie er handeln sollte, was er mir geben sollte, oder lasse ich alles an mich heran, was er mir gibt, und geht es mir um ihn und nicht so sehr um das, was ich will. So, das ist so der Rahmen. Diese Frage, Jesus, hin und her gerissen, vielleicht, ich denke, auch einige waren da hin und her gerissen, bleibe ich nicht. Ja, und diese Frage sagt Jesus eben sagt Jesus unser Jahresvers, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wir sehen hier ein dreifaches Handeln. Also da ist einmal das Handeln des Vaters, alles, was der Vater mir gibt, das Handeln des Vaters. Und dann ist Jesus, der uns nicht abweist, ist passiv gesagt, das heißt, der uns annimmt, der uns behält. Und dann ist mein Kommen, das ist dann noch unser Handeln. Das sind also drei Personen sind da aktiv drin. Und wir gehen zuerst auf den Vater ein, der gibt. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Also das heißt, es ist Gottes Werk, dass ich glauben kann, dass ich bereit bin, zu bleiben. Das kommt in der Bibel ganz klar heraus und wird sogar in unserem Abschnitt, also in diesem Kapitel, noch dreimal wiederholt, zum Beispiel in Vers 65, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Gott ist aktiv, er ist beteiligt, oder der himmlische Vater, Jesus ist ja auch Gott, aber der himmlische Vater ist beteiligt, wenn Menschen zu Jesus finden. Und Jesus steht da, er schaut in diese Menge und er überlegt sich, Vater, wer von diesen Menschen hast du bereit gemacht? Wen bringst du mir? Wen machst du mir zum Geschenk? Das ist ein schöner Gedanke. Wenn du bei Jesus bist, bist du ein Geschenk des himmlischen Vaters an Jesus. Und das ist ein toller Gedanke und gleichzeitig geht vielleicht beim einen oder anderen eine Frage auf. Ja, übrigens sind wir da in guter Gesellschaft. Die Theologen der Kirchengeschichte haben sich darüber die Köpfe heiß diskutiert. Wenn ich ein Geschenk des himmlischen Vaters an Jesus bin, was soll ich dann noch dazu tun? Oder was habe ich dann noch zu sagen? Da kann ich mich jetzt, kann ich noch zappeln ein bisschen und sagen, eigentlich will ich das gar nicht, aber okay, ja, wenn der allmächtige Gott mich zum Geschenk an Jesus macht, was soll ich kleiner Josef da noch dazu beitragen oder nicht? Kann mich freuen, kann mich nicht freuen. Er macht's dann halt. Und die andere Seite ist, Gottes Handeln ist nur eine Seite der Medaille. Es ist wie eine Medaille, die zwei Seiten hat. Und da ist eben auch noch unsere, die eigene Verantwortung. Lass ich mich schenken. Das ist jetzt passiv formuliert. Aber auch das kommt in der Bibel ganz klar raus. Komm, wer zu mir kommt, steht ja. Also kommen ist ja, das braucht Wille, das braucht Entscheidung, das braucht Handeln. Also da bin ich irgendwie gefordert, wenn ich kommen soll. Wir haben da dieses menschliche Handeln auch drin. Und ich habe mal zwei Verse, ihr habt noch auf diesem Blatt, das ist der Predigtflyer, da habt ihr noch ein paar drauf, müsst ihr nicht hervornehmen, könnt ihr dann zu Hause schauen. Aber einfach, dass ihr seht, links das Handeln des Vaters, zum Beispiel im Römerbrief, denn sie, die er, also Gott, im Voraus erwählt hat, erwählt, und dann weiter unten nochmals, erwählt hat, die hat er auch, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Also wenn ich mal ewiges Leben haben darf und Erbe sein darf von diesem Göttlichen, dann bin ich dazu erwählt worden. Ja, was habe ich dazu getan, dass ich erwählt bin? Die andere Seite, und das sehen wir auch, solche Verse, doch allen, die ihn aufnehmen, also ich muss ihn aufnehmen, da muss ich aber etwas tun. Ich muss an ihn glauben, da bin ich gefordert, oder weiter unten in der Apostelgeschichte, ändert euch. Dieser Ruf zur Umkehr, der zieht sich durch die ganze Bibel. Propheten, kehrt um, kehrt um. Dann Johannes der Täufer, kehrt um, Jesus, kehrt um, die Apostel, kehrt um. Also da sind wir, das ist ein Befehl an uns, etwas zu tun. Das heißt ja nicht, Gott dreht dich dann um, sondern kehrt um. Also da ist mein Handeln gefragt. So, und jetzt seid ihr gefragt. Sich schenken lassen, passiv, kommen, aktiv, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen aus der Reserve locken. Das Handeln Gottes, x Prozent, mein Handeln, das Handeln des Menschen, y Prozent. Und jetzt könnt ihr mal kurz überlegen und ein bisschen miteinander absprechen oder diskutieren, 100% Rettung. Wie viel Prozent handelt der Vater? Wie viel Prozent handle ich als kleiner Mensch? Was würdet ihr da einsetzen? Tauscht ein bisschen aus und mal gespannt, was dabei rauskommt. Gut, schauen wir uns mal ein paar Möglichkeiten an. Wir haben uns auch an der Bibelschule, die Köpfe heißt, diskutiert. Da ist einmal, okay, da gibt's Leute, die sagen, ja, eigentlich ist Gottes Handeln 100%. Das sind dann, also in der Reformation war das der Calvin, der Genfer Reformator, die Calvinisten oder die Deterministen, die sagen, das ist alles schon bestimmt. Ebenso wie dieser Vers im Römerbrief, erwählt, vorherbestimmt, letztlich alles Gnade und am Schluss bist du bei Jesus. 100% und mein Handeln, fällt eigentlich weg. Okay, die zweite Gruppe von Leuten sagen, ja, sie Großteil ist Gottes Handeln, aber so ein kleiner irgendwo Stück mein eigenes dazu tun, das braucht schon auch. Also irgendwo muss ich ja dann ja sagen, irgendwo muss ich ja wollen. Die oben sagen dann ja dein Wollen, das ist Gott schenkt dir dein Wollen. Gott macht alles, dass du ja sagst. Gott macht das in dir. Und da die sagen ja, nein, aber freier Wille, Fragezeichen. Hat der Mensch einen freien Willen? Diese Frage ist ja da auch drin. Und wenn wir einen freien Willen haben, dann müssen wir den auch irgendwie einsetzen und nutzen können. Andere sagen, ja, 50-50. Ja, da Gott zur Hälfte, ich zur Hälfte, am Schluss bin ich zu 100% gerettet. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die denken, ja, der Großteil kommt von mir. Ihr lacht wahrscheinlich nicht. Also, jetzt stimmen wir mal ab. Wer ist eher da auf der Calvin, beim Calvin? Wer ist da? Wer hat sich dafür entschieden? Okay, zwei. Wer ist da so, das meiste Gott, aber ich auch ein bisschen? Wer hat da? Es gibt nicht richtig oder falsch, ihr könnt einfach mal, ja, da sind doch so ein Drittel. Wer sagt 50-50? Ja, da würde ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich die meisten. Und wer denkt das? Ah, wow, okay, also wir haben zwei, tatsächlich. Also, ihr seht, drei.
Ich wäre jetzt für beides 100%,
ja. Du meinst das, hä? Genau, so. Also, der Punkt ist, dass, ja, irgendwo, wenn wir Gott uns erklären wollen oder sein Handeln, dann reicht unser Verstand nicht mehr aus. Es braucht 100% göttliches Handeln. Irgendwie muss ich aber von mir aus auch sagen, ich muss 100% das meine dazu tun. Ihr könnt dann gerne das in den Hauskreisen oder Kleingruppen noch ausdiskutieren, ein Stück Kirchengeschichte nachvollziehen. Ich finde noch eben zwei Seiten der Medaille. Ich finde noch toll, was der Spurgeon, das ist so ein englischer Erweckungsprediger, gesagt hat, über dem Eingangstor zum ewigen Leben steht, wer zu mir kommt, wird gerettet. Also das siehst du, ich muss kommen, ich muss gehen. Und wenn du zurückschaust, steht auf dem Schild, erwählt von Anbeginn der Welt. Also es ist das gleiche Schild, aber letztlich, und beides ist wahr, aber letztlich sind es zwei Seiten vom gleichen. Und beide sind wahr und voll wahr. Also genau, damit schließen wir jetzt den Exkurs über Determination und freien Willen ab. Zurück zu unserem Vers. Alles, was der Vater mir gibt. Also wir sind beim Handeln des Vaters und schauen dann noch Vers 44 an. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Also nochmal so ein Vers, wo das Handeln des Vaters betont. Zieht, der Vater zieht, geben oder ziehen, das ist aus der Perspektive, aber das Gleiche. Der Vater zieht Menschen zu Jesus und ohne dieses Ziehen kommt niemand zu Gott. Kommt niemand zum Kreuz, kommt niemand zum Auferstandenen. Das Ziehen des Vaters in uns als natürliche Menschen, da ist ein natürlicher Widerstand dagegen die eigene Sünde zu erkennen. Ah, ich bin noch ein guter Mensch, das ist, an dem haben wir viel mehr Freude als ich bin ein Sünder, oder? Oder unsere Schuld eingestehen, ohne das Ziehen des Vaters kommt niemand zum Punkt, wo er sagt, okay, gut, ich sehe es jetzt, ich sehe es ein, bin verloren. Wer will schon verloren sein? Wer will schon ein Versager sein? Da braucht es das Ziehen des Vaters. Kein Mensch findet von sich aus Geschmack an dieser Botschaft vom Kreuz. Und der natürliche Mensch, der ist da irgendwie zu stolz. Ja, fällt es uns doch viel einfacher, mich vom Ego ziehen zu lassen. Das Leben selber im Griff zu haben oder so zu denken, mein Wille geschehe, mich von dem ziehen zu lassen, dein Wille geschehe, etwas ätzend, anderen dienen, mich unterordnen, verleugnen, da reichen 10 Pferde nicht, da muss Gott ziehen. Deshalb braucht es dieses göttliche Ziehen. Ja, und wie tut er das? Wie zieht Gott? Ich bin noch hier. Ja, wie macht er das in deinem Leben? Der Vater zieht dich zu Jesus hin. Und ich habe mir das mal überlegt, ja, wie war das eigentlich in meinem Leben? Wie hat er mich gezogen? Und da habe ich, ja, ich habe ja eine spirituelle Vergangenheit, habe da irgendwie als Teenager, habe ich gemerkt, mir fehlt was irgendwie. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Wahrheit? Ich war vor allem auf der Suche nach Wahrheit und auch nach Erleuchtung. Da wurde ich Buddhist, habe gedacht, ja, da finde ich Antworten. Und dann habe ich aber gemerkt, da bleibt eine Sehnsucht. Also irgendwie ist das noch nicht fertig, das Ziehen. Und da bin ich weitergezogen. Und dann ging ich zu den Hare Krishna und weiter und weiter und weiter und weiter. Und bis ich am 17. Mai da am Morgen erwachte und mit dem Gedanken, also ich hatte ein Gefühl, das hatte ich immer erwartet, wenn ich dann erleuchtet bin, habe ich dann mal so ein Gefühl. Und an diesem Morgen hatte ich dieses Gefühl und der Gedanke, Jesus Christus ist für mich gestorben und das ist der Schlüssel zu all dem, was ich suche. Und an diesem Morgen wusste ich, meine Suche ist zu Ende. Und ich weiß nicht, wieso ich das weiß, aber ich wusste es. Und ich wusste es einfach, also einfach so. Und jetzt war aber das Ziehen noch nicht zu Ende, da wurde ich dann Christ und dann ging das weiter. Und ich könnte jetzt noch weiter beschreiben, wie Jesus mich immer näher, wie der Vater mich immer näher zu Jesus hinzog. Bis ich immer mehr mein eigensinniges, und das geht ja weiter, bis ich das loslassen kann, meine vielleicht auch falschen Vorstellungen oder Erwartungen oder, ja, bis ich ihn so begegnen kann, wie er wirklich ist. Wie zieht der Vater dich zu Jesus? So dass du ihn ganz in dir leben lässt. Wie erlebst du das? Ja, jetzt gibt es da eine ganze Palette, wie das passiert oder wie der Vater zieht. Das kann eben sein durch eine Sehnsucht, direkte Sehnsucht. Ich möchte Gott mehr erleben. Das ist dann auch das Ziehen des Vaters. Oder Hunger nach seinem Wort. Du hast vielleicht eine Zeit gehabt, da hast du viel in der Bibel gelesen und dann flacht das ab. Und nach 2 Monaten merkst du, ich vermisse was. Ich habe Hunger nach seinem Wort. Oder du kaufst dir, du hast irgendwie so eine heilige Unzufriedenheit in dir. Hast das Gefühl, das Leben müsste mehr bieten. Das ist das Ziehen des Vaters zu Jesus hin. Und dann kaufst du dir mal Möbel oder ein neues Auto. Und dann hast du bis zu 2 Monate erfüllt. Ah, oh, schöne Polstergruppe, oh, toller Ferrari und so. Und nach 2 Monaten denkst du, aber irgendwie, jetzt fehlt mir wieder was. Und dann wechselst du mal deine Freunde oder deinen Job. Und dann bist du ein halbes Jahr erfüllt. Denkst, wow, jetzt. Und dann, irgendwas fehlt immer noch. Das Ziehen des Vaters zu Jesus hin, das möchte, dass du Jesus näher kommst. Dass du deine Sehnsüchte, deine Bedürfnisse auch immer mehr bei Jesus erfüllen kannst. Ja. Es kann auch ein Mangel sein, die Angst zu kurz zu kommen. Ich hatte so eine Zeit als Teenager, da habe ich immer das Gefühl, ich verpasse was. Und dann habe ich halt dann immer probiert, ja, bis zum Schluss zu warten, bis ich mich dann entschieden habe, jetzt nehme ich das, das ist das Beste, das machen ja heute alle Jungen, die warten bis ganz zum Schluss, deshalb kann man mit denen nicht mehr eine Woche vorher schon abmachen, sondern sie wollen dann erst ganz zum Schluss entscheiden, ah, das ist das Beste, das nehme ich, das erfüllt mich am meisten. Aber eigentlich ist es das Ziehen des Vaters, komm zu Jesus, finde da Lebensfülle. Da gibt es manchmal auch ein inneres Drängen, das lockt und zieht. Die Wunder von Jesus waren das Ziehen des Vaters. Die Leute wollten dann aber immer mehr gezogen werden und haben darin ihre Erfüllung gesehen, statt sie bei Jesus zu suchen. Ja, auch hier eine Frage, wie erlebst du das Ziehen des Vaters? Eine spannende Frage für eure Kleingruppe. Ich erinnere mich da an Jakob Wampfler, das ist ein Christ, der ist jetzt schon älter, ist in der Heilsarmee und er war da Alkoholiker, ist davon frei geworden, war dann Bundeshauspöstler und ist ein berühmter Interviewgast in der Schweiz und er war mal bei mir und der hat mal wochenlang in einer Isolationszelle wurde dann mal gesteckt. Und er schrieb darüber, je einsamer ich in dieser Zelle war, desto stärker empfand ich die Gegenwart von Jesus. Also das Ziehen des Vaters war, dass er jetzt da mal ein paar Wochen in die Isolationszelle geht und dann diese Einsamkeit spürt und durch diese Einsamkeit fand er in die Gegenwart von Jesus. Also wenn dir oft langweilig ist oder dich einsam fühlst, Jesus ist da, lass dich zu ihm hinziehen. Kann man noch Langeweile oder Einsamkeit erleben, wenn man wirklich bei Jesus angekommen ist? Eine weitere Frage, die man mal diskutieren kann. Er ist ja Lebensfülle. Was erkennst du als Ziehen des Vaters? Welche Hebel zieht Gott bei dir? So, kommen wir zum Kommen. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt. Kommen ist aber nicht gleich kommen. Wir haben das ja gesehen in diesem Umfeld da im Kapitel 6 vom Johannesevangelium. Die Volksmenge, die kommt zu Jesus, sie haben ihren Superstar gefunden, doch die wenigsten verstehen, worum es wirklich geht, und sie haben die Lektion der Wunder von Jesus nicht verstanden, sie haben das Ziehen des Vaters nicht erkannt, die einen suchten bei ihm Hilfe, ist verständlich, andere kamen vielleicht aus Neugier oder wollten einfach dazugehören oder wollten sie etwas Besonderes erleben oder haben vielleicht Vorteile gesehen, was auch immer. Jesus wusste von Anfang an, hey, viele gehen wieder, Vers 64. Und ich bin überzeugt eben, dass unter denen, die da kopfschüttelnd davongelaufen sind, da waren ganz fromme Menschen dabei, also die meinten es ernst mit Gott, die haben sehnsüchtig auf den Messias gewartet. Sie sagen ja da, das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Einige hatten zu Hause alles stehen und liegen lassen und sind mit Jesus mitgegangen, vielleicht ein paar Tage oder Wochen, Opfer gebracht und trotzdem nicht bereit für ihn. Das kommt immer wieder heraus im Neuen Testament. Ich denke an diese Aussage von Jesus, wo die Menschen dann zu Jesus kommen mal und sagen, Jesus, Jesus, wir haben in deinem Namen, haben wir Wunder gemacht, haben Menschen geheilt, haben. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Die sind nie wirklich bei Jesus angekommen. Und ich denke an diesen reichen Jüngling im Neuen Testament, der begegnet da Jesus, ein frommer Mann, der hat alle Gebote gehalten. Und dann kommt er zu Jesus und Jesus sagt ihm, ja, und jetzt gib noch all deinen Reichtum weg und verschenke es den Armen. Und das war too much. Es war ihm zu bunt. Er geht traurig weg, aber er geht. Und damit kehrt er Jesus den Rücken, dem, den er eigentlich suchte. Wie kommen wir zu Jesus? Und wo sind in unserem Leben noch Vorstellungen, Erwartungen, die zwischen uns und Jesus stehen? Wo es uns dann vielleicht zu bunt werden könnte, wenn es anders kommt, als wir meinen oder wollen. Der Missionar Charles Stott hat einmal von sich selber gesagt, ich wusste, dass Jesus für mich gestorben war, aber ich hatte nie begriffen, dass ich nicht mehr mir selber gehörte. Als ich wirklich verstand, dass Jesus für mich gestorben war, erschien es mir nicht mehr schwer, alles für ihn aufzugeben. Eine starke Aussage. Ja, da gibt's offenbar verschiedene Verstehungslevels, wie man das verstehen kann oder wie tief das gesunken ist in mir, dass Jesus für mich gestorben ist. Zu Jesus kommen heißt ja zuerst einmal das Verstehen, dass er Frieden gemacht hat zwischen mir und Gott, dass das für mich persönlich gilt, dass es nicht nur eine Wahrheit ist, theologisch so, sondern dass das für mich eine unsichtbare Realität ist, die mich durchdringt. Und wenn ich das erkenne, wenn ich zu Jesus komme, wenn ich meine Sünden bekenne, wenn ich Vergebung erlebe, Befreiung von Schuld und einem schlechten Gewissen, dann ist das ein erster Schritt. Und dann heißt zu Jesus kommen aber noch mehr. Wie eben da der Stott sagt, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Jetzt heißt es Jesus zu essen, esst mich. Ich und kein anderer bin das Brot des Lebens. Geschmack finden an Jesus. Und das zu entdecken, da braucht es manchmal eine Isolationszelle, wie bei Jakob Wampfler, da wo wir uns selber nicht mehr ausweichen können. Da wo unsere ganze Ohnmacht, Einsamkeit, Langeweile hochkommt, ich glaube, da findet ein anderes Kommen zu Jesus statt. Als da, wo wir in einer Welt voller Vergnügungen und Ablenkungen stehen. Das richtige Kommen, das hat etwas mit Hunger zu tun, mit einer tiefen Sehnsucht. Komm mit Heißhunger zu Jesus und du wirst entdecken, wieso er von sich sagt, dass er das Lebensbrot ist. Seelenhunger. Ja. Wie sieht dein Kommen aus? Mit welcher Haltung kommst du zu Jesus? Ich glaube, am nächsten Sonntag ist wieder Abendmahl. Könnt ihr euch schon vorbereiten. Du kamst heute in die Gemeinde. Das ist ja schon mal ein großer, schöner erster Schritt, das äußere Kommen. Die ganze Volksmenge, die damals zu Jesus kam, da herumstand, die sind auch äußerlich gekommen. Das äußerliche Kommen ist ein Anfang, aber eigentlich ist mein Kommen ein inneres Kommen. Die richtige Haltung, die richtige Erwartung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, noch kurz zum dritten Teil, das Handeln von Jesus. Dieses griechische Wort für abweisen, ekballo, das bedeutet eigentlich hinausschmeißen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschmeißen. Und es kommt fast 100 Mal vor im Neuen Testament, zum Beispiel bei der Tempelreinigung, als Jesus die Händler aus dem Tempel schmeißt, oder bei den Pharisäern, die den Menschen, die mit Jesus verbunden sind, ihnen drohen, dass sie aus der Synagoge rausgeschmissen werden. Oder dann die Dämonen, die ausgetrieben werden, da ist auch dieses Wort, die werden rausgeschmissen. Und dann noch beim Vollzug des letzten Gerichts, das Hinauswerfen in die äußerste Finsternis, ekballo. Und unser Vers ist somit das Versprechen von Jesus, dass er jeden bei sich behält, der wirklich bei ihm angekommen ist. Dass er im letzten Gericht für mich einsteht. Ja, bin ich froh, muss ich das nicht selber tun. Wer zu mir kommt, wer wirklich bei mir angekommen ist, den werde ich nicht wieder wegschicken. Und dieses Wort im Griechischen, das ist doppelt verneint. Also nicht, das sind zwei Worte, gibt zwei Worte für nicht im Griechischen. Also das heißt eigentlich nie und nimmer. Das müsste man mit nie und nimmer übersetzen. Wer zu mir kommt, den werde ich nie und nimmer hinauswerfen. Also Jesus wird niemals jemand der Verdammnis preisgeben, der vom Vater gezogen und bei ihm angekommen ist. Und gleich zwei Verse weiter sagt er, denn das ist der Wille des Vaters, dass ich nichts von all dem verliere, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag, da geht es dann eben um das ewige Leben, dass mir nichts und niemand wegnehmen kann, wenn ich wirklich bei Jesus angekommen bin. Wir wissen nicht, was die nächsten 5 Jahre bringen werden, auch gesellschaftlich nicht, welche Veränderungen da auf uns zukommen und wie uns das persönlich betreffen wird. Aber wir wissen, wir können immer zu Jesus kommen, mit allen unseren Bedürfnissen und Anliegen. Jesus begleitet uns und er hat ein offenes Ohr für unsere menschlichen, rein menschlichen Bedürfnisse und wird diese Bitten auch teilweise erhören. Aber noch wichtiger ist, dass wir dieses Ziehen des Vaters in die Gegenwart von Jesus Christus, dass wir das erkennen in unseren Sehnsüchten, in unseren Leiden, in unserer Leere, in unserer Unruhe, ein Ziehen des Vaters mit der richtigen Reaktion, dann komme ich jetzt zu Jesus. Dann verbringe ich eine Stunde mit ihm. Dann stehe ich einfach in seiner Gegenwart und lerne das. Das muss man auch ein bisschen üben. Die einen merken, na, das Wort hilft mir dabei hineinzufinden. Die anderen, durch Lieder komme ich in diese Gegenwart. Aber da bei Jesus ankommen, das ist wichtig. Werden wir uns dankbar sein selber, wenn wir das trainieren, üben, umsetzen. Weil nichts und niemand kann uns da wieder wegholen, wenn wir in der Gegenwart von Jesus sind. Ich habe da gerade kürzlich noch wir sind im Buch Samuel da, in unserer Ehebibel lese, und da ist diese Situation von König David, und das ist so furchtbar, der war da bei den Philistern, der musste sich da von Saul verstecken, und er hat da in einer Stadt wohnen dürfen und wollte sogar mit den Philistern gegen Israel in den Krieg ziehen, und die Philister Fürsten haben aber gesagt, nein, den nehmen wir nicht mit, dann kehrt er noch die Seiten im Krieg. Und dann kam er zurück in die Stadt mit seinen Leuten, und da war alles niedergebrannt, Frauen, Kinder geraubt, alles Hab und Gut weg, alles verloren. Zuerst wieder rausgeschmissen aus dem Heer, dann verliert er alles und dann noch oben drauf die eigenen Leute, die sich gegen ihn wenden und sagen, hey, den bringen wir um, wegen dem haben wir jetzt auch alles verloren. Und da könnte man ja wirklich einfach in eine tiefe Depression fallen oder an Selbstmord denken oder boah, was machst du in einer solchen Situation? Kann man nicht im Labor irgendwie üben, aber man kann sich hineindenken und dann merkt man, boah, was hilft da noch? Und dann steht nachher dieser Satz, und das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das will ich auch lernen, das will ich auch üben. Und wie es mir dann gelingt, wenn schlimme Situationen kommen, das muss ich dann herausfinden, aber die Voraussetzung, schon jetzt diesem Ziehen des Vaters nachgeben. Er will mich da hineinführen, er will mich da vorbereiten. So, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus wartet auf dich, er wartet auch mit Heißhunger, er hat deine Sehnsucht, er ist für dich da, er freut sich auf dich, er sehnt sich nach dir. Möge er uns auch eine Sehnsucht schenken, dass wir uns zu ihm hin ziehen lassen. Mögen wir entdecken, was es heißt, bei ihm erfülltes Leben zu finden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen. Dann bete ich noch gerne mit uns, die mögen, können dazu aufstehen. Ja, Vater, ich danke dir, dass du, ja, dass wir als Menschen die große Sehnsucht sind, die du hast. Du sehnst dich nach uns, du möchtest wieder Beziehung zu uns, Gemeinschaft haben mit uns. Als der herrliche, heilige, majestätische, reine, vollkommene Gott mit uns fehlerhaften kleinen Menschen. Und ja, du bist eben nicht nur gewaltig und stark und mächtig, sondern du hast dich eben auch klein gemacht in Jesus Christus. Aus deiner Sehnsucht heraus bist du Mensch geworden, um uns zu begegnen und noch viel mehr, um uns diesen Weg wieder frei zu machen, dass wir in deine Gegenwart kommen können, um uns zu erlösen vor unseren Sünden, vor unseren von unserem Bösen, von unseren Lügen, die wir glauben und allem, was uns hindert, zu dir zu kommen. Danke, bist du für uns am Kreuz gestorben. Danke für dein Blut, das du für uns vergossen hast. Und danke, dürfen wir da ganz frei werden innerlich, um dir den Raum zu geben. Und ja, Jesus, du kennst uns, du weißt, du kennst uns wirklich besser als wir uns selber und du weißt, was da noch, wo wir uns noch festklammern an unseren Erwartungen und unseren Wünschen und unseren Bedürfnissen. Danke, dass wir dir das bringen dürfen, dass du einen Weg für uns und mit uns hast, damit es uns immer mehr gelingt, ja, uns selber loszulassen, abzunehmen in unseren Wünschen, in unseren Vorstellungen, wie das Leben laufen soll und dir, Jesus, den Raum zu geben. Bitte hilf uns da dabei, bitte segne uns dabei, lass uns das Ziehen des Vaters erkennen, lass uns richtig darauf reagieren, hilf uns, ja, tiefer und tiefer in diese Gemeinschaft mit dir hineinzuwachsen. Amen.